Ja, das ist eine Spezialsendung. Bilder machtvoller Weiblichkeit. Und ich habe heute einen Gast im Studio. Viele werden sie kennen von der Ausstellung Gott weiblich in Rottenburg. Da hat sie diese Bilder erklärt. Und heute wird sie diese Bilder hörbar machen. Hallo Vera.
Hallo.
Hallo, ich habe hier die Vera Zingsem, Theologin und Buchautorin. Und wie gesagt, sie hat auch die Führungen gemacht in Gott weiblich, macht Vorträge, macht Workshops und ihr Hauptwerk geht um Göttinnen. Der Himmel ist mein, die Erde ist mein. Ja, und heute werden wir da ein bisschen was draus vortragen. Vera, welche Göttinnen wirst du uns heute vorstellen?
Ja, zunächst mal die älteste Göttin für unseren Kulturkreis, das ist die Göttin Inanna, die Königin von Himmel und Erde. Wahrscheinlich wird es auch erstmal dabei bleiben, weil die dermaßen viel Textmaterial und Hymnenmaterial bietet. Da sind wir schon Stunden eigentlich mit beschäftigt. Inanna, die dann später Ishtar, Astarte, Ashtoreth, in der Bibel auch Asherah genannt wird, wird ja später zu Aphrodite, da kennen wir sie eben besser, oder Venus. Nach ihr benennen wir bis heute noch den Venusstern, den Abend- und Morgenstern, sodass wir sagen können, also eine 5000-jährige Tradition haben wir mit dieser Göttin, die allerdings so von den Texten her erst im letzten Jahrhundert wieder im Kommen war, weil man bis dahin gar keine Schrifttexte von ihr hatte.
Und diese Texte, wo kommen die her? Wurden die aufgefunden bei Ausgrabungen oder wie kommt man an diese alten Texte?
Ja, die wurden ja zunächst mal im heutigen Irak gefunden, also im Zweistromland, das bekannte Mesopotamien zwischen Euphrat und Tigris. Da, wo ja der biblischen Geschichte nach auch Abraham her ausgewandert war. Und da ist eigentlich sozusagen die Wiege unserer Kultur. Das war die Kultur von Sumer, dann später Akkad und wir kennen sie plakativ besser unter Babylon. Da sind diese Keilschrifttafeln eigentlich Anfang des vergangenen Jahrhunderts gefunden worden. Da war der Vordere Orient noch im Osmanischen Reich eingebettet und insofern die Ausgräber kamen aus Philadelphia in USA. Und das Problem war, dass man die Texte, die Keilschrifttexte gefunden hat und sofort die Türkei aber erklärt hatte, sie wird immer die Hälfte aller Ausgrabungen für sich beanspruchen und die andere Hälfte geht dann eben an die Ausgrabenden. Und das hieß, man hat die Texte ohne Sinn und Verstand einfach getrennt. Es waren Keilschrifttafeln. Man hat gesagt, die Hälfte geht nach Istanbul ins Museum und die andere geht dann eben nach Philadelphia. Aber da man bis dahin die Texte gar nicht entziffern konnte, hat man sie eben nicht nach Inhalt geteilt, sondern einfach so, wie man sie gefunden hat, den einen Klumpen nach Istanbul und den anderen nach Philadelphia. Das hat fast 100 Jahre Übersetzungstätigkeit dann, also gut 60, 70 Jahre sicher gebraucht. So wurden die eigentlich erst Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts im Grunde entziffert und übersetzt. Das hat ziemlich lang gedauert.
Also eine große Puzzlearbeit. Also ja. Keilschrifttafeln, Tontafeln? Oder? Mhm. Wie alt sind diese Keilschriften?
Also die Keilschriften sind auf jeden Fall so ab im zweiten Jahrtausend vor. Also die Texte jetzt von Inanna, die sind 2000 vor, kann man sie ungefähr einordnen. Das heißt, sie sind wirklich älter als das Gilgamesch-Epos. Denn im Gilgamesch-Epos heißt diese Göttin schon Ishtar und das ist die Nachfolgekultur der Sumerer. Das heißt, wir haben wirklich den ältesten Textkomplex hier vor uns.
Okay, das sind die ältesten Texte, die überhaupt unverändert überliefert sind durch diese Keilschrifttafeln. Vor 4000 Jahren aufgezeichnet, aber älter als 4000 Jahre anzunehmen, dass sie da schon lange davor wahrscheinlich im Kult in Gebrauch waren.
Vermutlich. Die Tafeln wohl weniger, denke ich, weil die Schrift die so Texte. Lange nicht, aber die Texte sicher. Und man hat ja auch lange Zeit sowieso nicht aufgeschrieben. Die Texte oder die Hymnen wurden ja einfach rezitiert. Das merkt man auch dem Textkorpus immer noch an. Er ist strukturiert durch 2- bis 4-malige Wiederholungen desselben, immer mit leicht veränderten Wörtern dazwischen, sodass eigentlich klar ist, das hier wurde rezitiert und die Leute haben das angehört und sich dann eben im besten Sinne zu Herzen genommen, im Sinne Sinne von Learning by Heart im Englischen auswendig. Es ist dann eben in ihr Herz gegangen durch die oftmalige Rezitation.
Es ist ja auch so, dass es auch vor der Schrift gab es eben Dichtkunst. Und damals war es so, das ist auch überliefert, wenn man auch guckt, so die Überlieferungen, die Barden in den alten Kulturen zum Beispiel, die haben alles auswendig gelernt. Also früher gab es dann wirklich auch Leute, die das alles auswendig gelernt haben und die an großen Fundus an Texten eben sich so gemerkt haben und die wohl auch sehr genau überliefert werden auf diese Weise.
Ja, das ist ja bei allen oralen Kulturen auch heute noch so. Also die ganzen indigenen Völker in Nordamerika und Südamerika, die sind ja bis heute eigentlich ohne Schrift, haben aber, wenn man das aufschreibt, ein unglaubliches Wissen und haben auch alles immer auswendig gelernt. Auch die Schamaninnen und Schamanen, die kannten ihre Mythologie in- und auswendig. Es wurde rezitiert und es wurde unglaublich exakt sogar überliefert, sodass die ja sogar gesagt haben, es ist ein Nachteil. Es wurde ja mal gesagt, die Weißen haben bei der Schöpfung alle Vorteile mitbekommen, aber einen eben nicht. Sie müssen sich alles aufschreiben, um das behalten zu können, was sie da überlegt haben. Und die indigenen Völker, die oralen Kulturen sagen, das ist für uns gar nicht wichtig. Wir haben alles im Kopf. Uns kann man deswegen auch nicht berauben durch Bücherverbrennung.
So viel zum Vorurteil der primitiven Völker.
Genau.
Jetzt habe ich eine Gänsehaut. Das war Montserrat Caballé mit Wishing You Were Here Again. Eine göttliche, eine Diva. Und mit Göttlichem geht es weiter, mit Göttin. Ich habe die Vera Zingsen hier neben mir mit Hymnen und Gebete an Inanna.
Die heilige Himmelspriesterin. Heil dir, sage ich zu der heiligen Frau, die am Himmel erscheint. Heil dir, sage ich zu der heiligen Himmelspriesterin, heil dir, sage ich zu Inanna, der großen Himmelsherrin. Heilige Fackel, du erfüllst den Himmel mit Licht, du erhellst den Tag zur Zeit der Morgendämmerung, heil dir, sage ich zu Inanna, der großen Himmelsherrin. Ehrfurchtgebietende Herrin der Anunna-Götter, gekrönt mit großen Hörnern, erfüllst du Himmel und Erde mit Licht. Heil dir, sage ich zu Inanna, der ersten Tochter des Mondes. Machtvoll, majestätisch und strahlend scheinst du prächtig am Abend auf, du erhellst den Tag zur Zeit der Morgendämmerung, du stehst am Himmel wie Sonne und Mond. Deine Wunder sind oben und unten bekannt. Für die Größe und Stärke der heiligen Himmelspriesterin, für dich, Inanna, singe ich.
Es war die Himmelskönigin. Der Titel ist ja, der Himmel ist mein, die Erde ist mein. Das heißt, das war jetzt der Teil für den Himmel. Ist sie damals auch schon mit dem Abend- und Morgenstern, mit der Venus verbunden gewesen, oder?
Ja, das ist natürlich die heilige Fackel. Das bezieht sich eben auch, heilige Fackel, du erfüllst den Himmel mit Licht, du erhellst den Tag zur Zeit der Morgendämmerung. Das ist ihre alte Identifizierung mit dem Morgen- und Abendstern. Der wurde auch bildlich immer dargestellt auf den Rollsiegeln und überall an den Tempeln. Der achtzackige Stern, das ist ihr Symbol. Sie ist sozusagen Göttin der Liebe im Symbol des Abendsterns. Da wird nachher noch ein Hymnus auch zu rezitiert. Und dann ist sie aber auch Göttin der Gerechtigkeit und des Kampfes in ihrer Eigenschaft als Morgenstern, sodass sie diese beiden großen Energien von Liebe und Kampf miteinander vereint. Und gleichzeitig ist sie eben noch die erste Tochter des Mondes und man müsste genauer sagen des Mondgottheitenpaares, nämlich ihre Mutter ist Ningal, die sie jubelnd zur Freude gebiert, und ihr Vater Nanasin. Und diese beiden bilden sozusagen das Paar im Mond und von denen stammt Inanna nun als erste Tochter ab. Und das heißt, sie hat auch noch die Qualitäten des Mondes, dass sie nämlich im Grunde die Hörner des Mondes auch noch trägt. Und die Mondsichel ist dann auch das Symbol ihrer Vulva, das Symbol ihres Himmelsbootes, sodass wir also in so einem kleinen Hymnus schon sehr, sehr viel Anklänge an die verschiedensten Symbole finden.
Es ist ja auch ein sehr altes Symbol, diese Hörner. Die Mondsichel und dieses Schoßdreieck, das ist ja auch was, das man schon auf älteren Abbildungen findet. Also es gibt ja Forscherinnen, die sagen, dass sie das eben auch auf steinzeitlichen Zeichnungen in Höhlen entdecken, diese Hörner. Dass es ein ganz altes Symbol ist. Und die Morgendämmerung und die Abenddämmerung, das ist ja für uns heute noch eine besondere Zeit. Und wenn sie da als der Stern ist, dann ist es ja nicht nur der Stern. Das heißt, sie ist ja dann diejenige, die das auch eröffnet, den
ja,
Tag,
genau. Ja.
Die das Licht bringt und die den, auch den Tag wieder beschließt zu diesem besonderen Zeitpunkt.
Ja, sie ist diejenige, die Sonne und Mond vorausgeht. Also damit ist sie sowieso die Erste, die am Himmel erscheint, am Morgen wie am Abend. Und das wird eben auch bei ihr verehrt. Sie ist die Erste, die als die Tapferste, die an den Himmel geht, wenn Sonne und Mond noch nicht da sind. Damit geht sie beiden vorauf und ebnet ihnen auch die Bahn, sodass sie dann auch erscheinen kann als älter als ihre Eltern. Also das ist einfach damit gemeint, dass sie eben sowieso allem voraufgeht. Und damit wird auch gesagt, sie ist größer geworden als ihre Mutter und ihr Vater.
Ist ja auch ganz spannend, dass sie ein Paar im Mond ist oder ein Mondpaar.
Ja, das finde ich auch.
Kein, entweder ist Mond jetzt männlich oder weiblich. Nein, es ist ein Paar. Und dieses Paar gebiert eine Tochter, oder ja, die Frau gebiert eine Tochter, die allem vorausgeht. Also nichts mit der Mann ist der Erste, wie es ja Hellinger uns beizubringen
ja,
versucht.
Das ist ein altes Missverständnis. Interessant ist ja, dass der Sonnengott Utu oder Shamash ist ja der Bruder der Inanna. Das heißt also, wir haben praktisch, die Sonne ist in dem Sinn ihr Bruder und auch ihrem Bruder geht sie ja vorauf. Mhm. Also sie ist sozusagen die Erste auch in Bezug auf ihren Bruder. Der Bruder, obwohl auch tapfer, ist ihr nachgeordnet, da sie ja als Erste am Himmel erscheint. Und deshalb kann sie eben auch von ihrem Vater sagen, den Himmel hat er mir als Krone aufs Haupt gesetzt, die Erde als Sandale an meinen Fuß gelegt. Den leuchtenden Göttermantel hat er mir umgetan, das strahlende Zepter in die Hand gegeben. Der Himmel ist mein, die Erde ist mein, ich bin die Heldin. Das ist natürlich ein großer Satz, einfach so zu sagen, ich bin die Heldin. Aber das kommt von dieser Symbolik her. Und die Eltern, es ist ja auch interessant, dass die Mutter sie jubelnd zur Freude gebiert. Es ist also ein freudiger Anlass, eine Tochter zu gebären. Und damit ist auch klar, dass diese Inanna eine geliebte Tochter ist. Das sind alle großen Göttinnen. Das ist mir eigentlich erst so kürzlich klar geworden, dadurch, dass ich so viel durch die Ausstellung geführt habe, dass diese Göttinnen ja auch geliebte Töchter sind. Das ist ja etwas, was für unseren Kulturkreis dann lange Zeit regelrecht verschwunden ist. Also wenn man mal von der nordischen Mythologie absieht, die das auch hat. Aber für unseren jüdisch-christlich und erst recht islamischen Kulturkreis ist ja die Tochter wie verschwunden. Auch in der Psychologie.
Es ist ja sogar so, dass inzwischen es so ist, dass Mädchen unerwünscht sind in vielen Kulturen. Also
genau.
Das hören wir ja immer wieder. Da gibt es ja auch Kampagnen, da dagegen anzugehen. Diese ganzen Geschichten mit, früher hat man sie ausgesetzt, jetzt kann man sie abtreiben lassen, wenn klar ist, das ist ein Mädchen. Es ist ja in China ist es so, dass die einen Männerüberschuss haben, weil sie lieber Söhne haben als Mädchen. Ich habe dann gedacht, naja gut, sollen sie ruhig machen. Merken sie vielleicht, was ihnen fehlt dann.
Ja, es geht nur leider wieder zu Lasten der wenigen Frauen, die dann auch taktiert und malträtiert werden. Mhm. Wenn man das nicht fürchten müsste, wäre es eigentlich, würde man sagen, es geschieht ihnen recht. Dann müssen sie ernten, was sie säen. Aber leider geht es meistens auch wieder schlecht für die Frauen aus. Und deswegen, aber es ist bezeichnend, dass es schon so viele Kulturen gibt, sämtliche muslimischen Kulturen ohnehin. Da ist das Mädchen einfach gar nicht gewünscht und weil es eben im Grunde nur in eine andere Familie zieht.
Mhm. Das ist ja auch eine Geschichte mit patrilinear, patrilokal, matrilinear, matrilokal. Ich sag mal lokal, weil das ein bisschen deutlicher sagt, was damit gemeint ist. Es gibt eben gab und es gibt noch Kulturen, wo die Linie über die Mutter gezählt wird und wo die Frauen in der mütterlichen Linie verbleiben, also nicht zu ihren Männern gehen und ihre Kinder denen eben auch in dieser Sippe groß werden. Und da ist es halt nicht so, dass die Frau denn verloren geht.
Ja, genau. Deshalb ist auch Matrifokalität oder Lokalität, denke ich, die sinnvollere Lebensform. Aber ich denke, wir müssen mal wieder zurück zu unseren Göttinnen.
Zu den Göttinnen,
was
genau.
Auf jeden Fall sehr schön ist in diesen alten Mythen, ist, dass sie nicht nur von den Müttern geschätzt werden, von ihren Vätern eben auch so. Das heißt, auch die Väter jubeln, sie geben ihnen alles, sie vererben ihnen sämtliche Kräfte. Das ist eben eine tolle Zeit. Da sind beide Eltern noch voll hinter der Tochter und nicht nur hinter dem Sohn. Deswegen gefallen mir diese Texte auch so, weil sie von beiden, egal ob wir Inanna, Ishtar haben, ob wir Aphrodite haben, ob wir Isis dann haben, Isis sagt ja auch dann von sich, mich erzog mein Vater zum Wissen, ich bin seine geliebte leibliche Tochter. Das ist einfach toll. Sie ist im Leib der Himmelsgöttin Nut. Sie hat die himmlischen Qualitäten von der Mutter und die Weisheit vom Vater. Das wäre ja eigentlich das, was wir uns wünschen, dass beide Eltern für beide Kinder, Töchter wie Söhne engagiert sind. Und deswegen gefallen mir diese Mythen auch, weil sie hier noch das nicht so trennt.
Was hast du als zweiten rausgesucht, Vera?
Ja, ich lese einfach mal vor. Stolze Königin der Erdgötter, höchste unter den Himmelsgöttern, laut donnernder Sturm, du gießt deinen Regen über alle Länder und Völker aus, du lässt die Himmel erzittern und die Erde erbeben. Große Priesterin, wer kann dein aufgewühltes Herz besänftigen? Wie der Blitz fährst du über die Hochländer, wirfst deine Feuerbrände über die Erde, dein betäubender Fehl pfeifend wie der Südwind zersplittert große Gebirge, wie ein wilder Stier zertrampelst du die Abtrünnigen, Himmel und Erde erzittern, heilige Himmelspriesterin, wer kann dein aufgewühltes Herz besänftigen? Dein furchterregender Schrei, der vom Himmel herabfährt, verschlingt seine Opfer, deine bebende Hand ist Ursache für die Mittagshitze, die über dem Meer flimmert. Wenn du zur Nachtzeit am Himmel dahinschreitest, verschaffst du den Ländern Kühlung mit deiner dunklen Brise. Heilige Inanna, die Flussufer quellen über von den Flutwellen deines Herzens. Am siebenten Tag, wenn der zunehmende Mond seine Fülle erreicht, badest du und benetzt dein Gesicht mit heiligem Wasser. Du umhüllst deinen Leib mit den langen wollenen Gewändern des Königinnentums. Du befestigst Kampf und Schlacht an deiner Seite, du bindest sie zusammen in einen Gürtel und lässt sie ausruhen. In Eridu hast du die Me, die Kräfte der Weisheit, vom Gott der Weisheit in Empfang genommen. An seinem heiligen Schrein in Eridu hat Vater Enki dir die Me dargeboten, Gottes Würde und Königinnentum legte er in deine Hände. Du steigst die Stufen zu deinem hohen Thron hinauf, in all deiner Hoheit regierst du dort mit deinem geliebten Gemahl Dumuzi an deiner Seite. Die Götter des Landes erscheinen vor dir, weil sie von dir ihr Schicksal erfahren wollen, die Götter von Himmel und Erde knien vor dir nieder, alle lebenden Geschöpfe und die Menschen von Sumer treten vor dein Angesicht. Die Menschen von Sumer, die in Prozessionen vor dich hinkommen, sind von deinem Anblick gefesselt und in deinem heiligen Joch gehalten.
Donnerwetter.
Kann man wohl sagen.
Also nix, sanfte Göttin.
Nein.
Liebesstern, Tyrilly, wobei die Liebe ja auch drin vorkommt.
Ja, aber hier ist, ich meine, das lese ich auch deswegen besonders gerne vor, weil sie eben diese klassischen Grenzen, die wir zwischen weiblich und männlich errichtet haben, mal ganz schön ins Schwanken bringt. Sie hat eigentlich die Qualitäten, die wir in der Mythologie Griechenlands dann eher Jupiter zugeschrieben haben oder Zeus dann eben, wie ja noch in Griechenland Jupiter in Latein. Aber das sind eher so die Qualitäten von Donner und Blitz, die hat sie noch voll, die hat aber später auch Isis. Sie besänftigt und wie spiegelt das Meer auf, sie ist in den Strahlen der Sonne, das sagt man von Isis. Also auch sie hat diesen Charakter. Das heißt, dass wir eigentlich sozusagen etwas fehlgehen in der Annahme, was wir mit weiblich verbinden. Hier sehen wir noch so diese ungebrochene weibliche Kraft, die sich im Lieben und im Kämpfen eben zeigt. Und das zeigt sich ja auch bei dem anderen Symbol, den großen Hörnern. Das sind ja nicht nur die Hörner des Mondes, das ist natürlich auch noch die Kuh. Auch die Kuh ist das Symbol der Inanna, und zwar die hehre Wildkuh. Sie ist also die große Kuh und nicht nur die sanfte Kuh, sondern auch die wilde Kuh, die Feindländer zertrampeln kann, wenn sie merkt, es ist nötig, die Verteidigung zur Verteidigung auszuziehen. Also da ist auch wie ein wilder Stier zertrampelst du die abtrünnigen Himmel und Erde erzittern. Da ist eben nicht so das Seelchen angesprochen, sondern da gibt es also wirklich eine Powerfrau im besten Sinn des Wortes.
Und die Kuh ist auch noch nicht die dumme Kuh.
Überhaupt nicht.
Es ist ja so etwas, dass viele dieser Tiere, die den Göttinnen, auch bei uns, wir haben ja auch eine Göttinnen-Tradition, die nur noch in den Bildern zu sehen ist, nämlich in den Marienbildern. Und in den Märchen kommt die auch noch, die Frau Holle ist ja auch noch so ein Widerhall einer alten Göttin. Und diese ganzen Tiere, die heutzutage so ein bisschen belächelt sind, die waren mal Verkörperungen, Zuordnungen, Ausdruck von Kräften, von einer göttlichen Kraft.
Ja, kann man auf jeden Fall so sehen. Die Gans wäre da ja auch zum Beispiel als Symbol der Aphrodite zu nennen oder die Ziege. Also es sind ja alles durchaus Symbole, die mit großen Göttinnen zu tun hatten. Und insofern ist da schon vieles, das Schwein, also ganz klar.
Ich habe auch gelesen, die Kröte der Erdmutter eigentlich zugeordnet, auch der Fähigkeit zu gebären zugeordnet. Ja. Und gerade die Kröte ist ja dann zum dem Hexen Dämon betrachtet worden. Also etwas, das eigentlich mal ein heiliges Symbol war, für was, etwas war, das auf etwas Heiliges verwiesen hat. Und wenn hier die Frau, die Inanna, als mächtig in allen Arten auftritt, also auch mächtig, was den Zorn betrifft und mächtig, was die Weisheit und mächtig, was die Liebe und die Sanftmut, dann scheint da ja auch noch ein Menschenbild durch, wo die Menschen noch nicht so aufgeteilt sind, dass man eben das eine Prinzip nur dem einen Geschlecht zuordnet und das andere Prinzip nur dem anderen Geschlecht.
Ich meine, sie wird ja auch initiativ in der Liebe, zum Beispiel gerade, wo wir schon bei der Kuh und so beim Stier sind. Sie und ihr Geliebter Dumuzi, später Tammuz, die werden ja auch als Kuh und Stier sich eben paaren. Oder dann heißt es in einem Text, da spricht Inanna, meine Vulva, das Horn, das Boot des Himmels ist von Begierde erfüllt wie der junge Mond. Mein unbebautes Land liegt brach. Was mich betrifft, Inanna, wer wird meine Vulva pflügen? Wer wird mein reifes Feld pflügen? Wer wird meinen feuchten Boden pflügen? Was mich betrifft, die junge Frau, wer wird meine Vulva pflügen? Wer wird seinen Ochsen daran anschirren? Wer wird meine Vulva pflügen? Und ihr Geliebter antwortet, große Fürstin, der König wird deine Vulva pflügen. Ich, Dumuzi, der König will deine Vulva pflügen. Und darauf sagt sie dann, los, pflüge meine Vulva, Mann meines Herzens, pflüge meine Vulva.
Und man bedenke, das ist jetzt nicht das Schmuddelblättle von vor 4000 Jahren. Das ist ein Text, der für Tempel gedacht war und der was Heiliges war. Und genau. Nichts Pfui Pfui, sondern wow war.
Ja, genau. Das ist eben ganz selbstverständlich. Verständlich, genauso wie eben ihr Himmelsboot, die ihre Vulva gleichzeitig auch die Mondsichel ist, die eben am Mond dahin segelt wie eine Barke. Das konnte ja alles sehr mehrdeutig auch ausgedeutet werden. Und wenn Inanna singt, das sind eben alles heilige Texte, mach deine Milch süß und dick, mein Bräutigam, mein Hirte, ich will deine frische Milch trinken, wilder Stier, du Mutzi, mach deine Milch süß und dick, ich will deine frische Milch trinken. Lass die Ziegenmilch in die Schafhürde hineinfließen. Fülle mein heiliges Butterfass mit honigschmeckendem Käse. Edler Mandu Mutzi, ich will deine frische Milch trinken. Das sind natürlich alles auch Sexualsymbole, klar.
Es sind aber auch Arbeitslieder. Also mir wurde mal gesagt, das sind Sachen, die wurden eben auch gesungen, wenn man wirklich gebuddert hat. Und ein Butterfass ist eben ein Gefäß mit einem Klöppel.
Richtig.
Und das haben dann die Leute gesungen, während sie da gearbeitet haben. Man muss sich das mal vorstellen. Man muss sich das mal wirklich sich reinversetzen, dass Heiligkeit, Sexualität und die Dinge des täglichen Lebens so ineinander fließen, was das für ein Gefühl ist, was das eigentlich für ein lebendiges Gefühl von Dasein und von auch von einem respektvollen Dasein sein muss. Wow.
Ja, es gibt noch ein anderes schönes, sehe ich gerade. Da sagt sie, ich habe mich für den wilden Stier gebadet. Ich habe mich für den Hirten Dumuzi gebadet. Ich habe meine Seiten mit Salbe parfümiert. Ich habe meinen Mund mit duftendem Bernstein bedeckt. Ich habe meine Augen mit Kohle ummalt. Er umfasste meine Lenden mit seinen schönen Händen. Der Hirte Dumuzi füllte meinen Schoß mit Sahne und Milch. Er streichelte mein Schamhaar, er wässerte meinen Schoß. Er legte seine Hände auf meine heilige Vulva, er glättete mein schwarzes Boot mit Sahne, er belebte mein schmales Boot mit Milch, er liebkoste mich auf dem Bett. Nun will ich meinen hohen Priester auf dem Bett liebkosen, ich will liebkosen den getreuen Hirten Dumuzi, ich will seine Lenden liebkosen, das Hirtentum des Landes, ich will ein süßes Schicksal ihm beschließen.
Da ist alles drin.
Richtig, da ist alles drin und man sieht eben auch, dass solche Texte rezitiert wurden, eben weil es auch immer durch diese Wiederholungen sind ja immer kleine Veränderungen dann auch, aber da wird einfach die Heiligkeit der Vulva und auch die Heiligkeit der aufgerichteten Zeder, des Dumuzi eben durchaus gelobt und gepriesen und eben auch rituell rezitiert, sodass man einfach sieht, hier wird auch die Erotik nicht so etwas Schmuddeligem, sondern sie ist mitten im Heiligtum und das ist etwas Heiliges und auch Schönes.
Da hat man auch die ganze Breite der Sinnlichkeit, also die körperliche Sinnlichkeit, auch es wird ja auch Nahrung kommt ja auch drin vor, also es ist ja auch die Fruchtbarkeit des Landes, das Wohlergehen des Landes und die Fülle der Gefühle, die da beschworen wird. Und es ist etwas, das ja alles durchzieht. Einmal den Ritus, aber wenn das auch meinetwegen beim Buttern gesungen werden konnte, vielleicht.
Ja klar, das ist ja, schließt sich ja auch nicht aus. Und das Butterfass ist sowieso ein Symbol für Inannas Vulva. Später, als dann Dumuzi in der Unterwelt ist, dann heißt es eben, still liegt das Butterfass, keine Milch wird ausgegossen. Die Schafhürde wird ein Spiel der Winde. Dann ist es eben tot, aber sehr poetisch ausgedrückt. Still liegt das Butterfass. Damit ist auch wieder etwas angekündigt.
Da sieht man, was uns alles genommen wurde.
Ja, und man sieht auch die Gefühle, die damit einfach verbunden sind. Das ist ja unglaublich gefühlsbetont. Auch wenn dann praktisch die sagt dann, pflüge meine Vulva und das heißt dann, im Schoß des Königs stand die aufgerichtete Zeder, Pflanzen wuchsen hoch an ihrer beider Seite, Getreide wuchs hoch an ihrer beider Seite, Gärten blühten verschwenderisch.
Wenn man sich überlegt, was das Christentum daraus gemacht hat, von wegen Enthaltsamkeit und ein Gott, der einsam in seinem Himmel hockt und dann auch noch ein Kind von der Jungfrau gebären lässt, dann muss man sich eigentlich nicht wundern, wenn unsere Welt so aussieht.
Ja, unerotischer geht's ja nicht mehr. Also die Zeugung jedenfalls von Jesus.
So, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, dann war das Montserrat Caballé mit Habanera aus Carmen. Wobei Carmen ja auch so eine Geschichte für sich ist. Das ist ja die Frau, die nicht mehr selber entscheiden kann, die keine eigene Sexualität mehr haben darf, die von den Männern als ihr Besitz angesehen wird und die da auch bitterlich büßen muss dafür, dass sie nicht das macht, was man von ihr erwartet. Und die dann auch noch die Schuldige ist an dem ganzen Drama, das sich da abspielt.
Ja, trotzdem kann man die Power noch, also bei der Arie ist trotzdem die Power da noch dahinter.
Da ist die Power noch
dahinter.
Da was dahinter.
Anderes eigentlich gemeint sein könnte, wenn man sie ließe.
Aber ich meine, die Power ist ja auch, das wird ein Thema von einer unserer nächsten Stunden sein, die Power ist ja auch bei der Lilith zu spüren. Und die Lilith, das ist ja eigentlich eine ähnliche Frau. Die ist auch in den Schatten abgedrängt worden.
Ja, das machen wir dann mal einfach mal.
Ja, vielleicht ist sie eigentlich auch eine Nachfahrin von der Inanna.
Ja, sie war wahrscheinlich sogar mit ihr parallel verehrt und ist auch in dem Sinne eine Göttin der Liebe. Sie hat ja dieselben Attribute, sie hat Flügel, sie steht auf dem Löwenthron, sie hat diese Widerhornkrone auf dem Kopf, sie hat die Zeichen der Ewigkeit in den Händen, in den alten Reliefs auch so auf 2000 vor Christus. Ich denke, da war auch ein kleiner Ablöseprozess von zwischen Inanna und Lilith zu verzeichnen. Aber Lilith ist ja erst bei uns in diese Abstiegsgeschichte gekommen, darüber, dass sie dann die erste Frau Adams wurde. Aber wie das passierte, das müssen wir wirklich mal in einer anderen Sendung uns zu Gemüte führen.
Jetzt haben wir die Inanna als zentrales Bild. Es ist ja bei diesen Göttinnen auch so, dass die verschiedenen Gestalten der Göttin auch aufeinander verweisen. Und im Grunde sind sehr viele Gesichter einer Göttin. Oder die eine in vielen, kann man vielleicht so sagen?
Ja, sie ist eine mit einer großen Machtfülle. Man kann sagen, es gibt die anderen ja nach wie vor daneben. Aber wenn sie älter wird als ihre Eltern, dann heißt das, dass zu dieser Zeit, es wird auch immer betont, ihrem Kult am meisten Menschen zuflossen. Sie waren einfach von ihrem Kult am meisten überzeugt. Und das heißt eigentlich auch, dass die Verehrung von unten, auf der Erde ihr zukam. Und ich würde mal gerne noch einen Hymnus auch vortragen, wo man so dann sieht oder wo wir sehen können, wie so ein Kult vonstatten ging, was da eigentlich so getan wurde. Manches wird uns sicherlich überhaupt nicht kultisch vorkommen, aber umso interessanter finde ich das. Mhm. Die Menschen von Sumer treten in Prozessionen vor dich hin. Die süßen Allah-Trommeln schlagen sie für dich. Die Menschen von Sumer treten in Prozessionen vor dich hin. Heil dir, sage ich zu Inanna, der großen Himmelsherrin. Die heilige Trommel und das Timpani spielen sie vor dir. Die Menschen von Sumer treten in Prozessionen vor dich hin. Heil dir, sage ich zu Inanna, erste Tochter des Mondes. Die männlichen Prostituierten kämmen ihre Haare vor dir, sie schmücken ihren Hals mit bunten Tüchern, sie ordnen den Mantel der Götter in Falten um ihre Schultern, die rechtschaffenen Frauen und Männer treten vor dich hin, sie bringen die besänftigende Harfe mit, die Nachfolgenden tragen den Schwertgurt, sie halten Speere in der Hand, die Menschen von Sumer treten in Prozessionen vor dich hin. Die Frauen schmücken ihre rechte Seite mit Männerkleidern. Die Menschen von Sumer treten in Prozessionen vor dich hin. Heil dir, sage ich zu Inanna, der großen Himmelsherrin. Die Menschen wetteifern mit Springseilen und bunten Bändern. Die Menschen von Sumer treten in Prozessionen vor dich hin. Heil dir, sage ich zu Inanna, erste Tochter des Mondes. Die jungen Männer, die Reifen tragen, singen für dich. Die jungen Mädchen und die frisierten Priesterinnen treten vor dich hin. Sie tragen Schwert und Doppelaxt. Die heraufkommenden Kurgara-Priester erheben ihre Schwerter vor ihr. Der Priester, der sein Schwert mit Blut bedeckt, versprengt Blut. Er versprengt Blut über den Thron des fürstlichen Gemachs. Die Tigi-Trommel, die Sem-Trommel und die Ala-Tamburine erschallen. An den Himmeln erscheint die Heilige ganz für sich alleine. In süßem Staunen schaut meine Herrin vom Himmel herunter. In süßem Staunen sieht sie auf alle Länder herab und auf die Menschen von Sumer, die so zahlreich sind wie Schafe. Und es heißt dann noch, Inanna, die Herrin, die zum Himmel aufsteigt, erstrahlt in hellem Glanze. Heilige Inanna, dir will ich Lob singen. Die Herrin, die zum Himmel aufsteigt, erstrahlt am Horizont, machtvoll, majestätisch, strahlend und allzeit jugendlich. Dir, Inanna, will ich Lob singen.
da gibt es einiges, was man noch nachfragen kann.
Stimmt.
Das ist ja in wenigen Minuten sind ganze Heerscharen vorübergezogen. Mir sind zwei Dinge haften geblieben. Also das eine, die männlichen Prostituierten.
Ja, interessant. Aber es ist einfach so. Es wird auch wird einfach hingestellt. Das wird auch nirgendwo erklärt. Und ich finde es auch ganz interessant, dass es sowas geben konnte, offensichtlich auch ganz selbstverständlich, wobei das sicher Kultprostitution ist, denn das ist ja hier im Kult, es ist ja eine kultische Prozession, die da steht. Und es gab eben die weiblichen Prostituierten, also die Hierodulen, wobei ich auch denke, dass das Wort Prostituierte nicht das ist, was wir heute draus gemacht haben. Das hat ja schon diesen Abfall ins Hinterhofmilieu sozusagen.
Und ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, diese Texte wurden ja übersetzt und diese Worte, wie man zu diesen Worten kommt, also dieses Wort Prostituierte, wie das, weil das sind ja eigentlich Keilschriften.
Ja.
Das ist ja auch eine Form von Interpretation dieser Keilschrift.
Klar.
Wie man da zum einen draufkommt und zum anderen, was damit gemeint war. Und was ich auch ganz interessant fand, war dieses, die Frauen schmücken ihre rechte Seite mit Männerkleidern.
Das ist das, was einem wirklich auffällt. Also wo ich auch überlege, wie kommt es? Das heißt aber auch, dass sie praktisch beide Seiten wie Inanna selber, also damit werden sie für mich zu Inanna, weil sie ja auch beides repräsentiert. Mhm. Das, was wir eher weiblich und das, was wir eher männlich bezeichnen. Und vielleicht hat es mit den Frauen eben auch zu tun, dass die ihre, das auch so ein bisschen mit Einweihung zu tun hat.
Ich meine, es gibt ja auch diese Auffassung, dass die rechte Seite dem Männlichen zugeordnet ist und die linke Seite dem Weiblichen. Also, dass die rechte Seite männlich sei und die linke Seite weiblich und dass jeder Mensch dadurch eine Ganzheit in sich birgt.
Ja, wir werden es wahrscheinlich nicht wirklich herausfinden, was sie sich da gedacht haben, aber interessant ist es auf jeden Fall und es sprengt auch unsere Vorstellungen von Kult. Was mir wieder auch gefällt, ist, dass sie mit Springseilen und bunten Bändern wetteifern. Das würden wir ja überhaupt nicht in einen Gottesdienst hineinbringen. Also das heißt, das Ganze hat etwas Fröhliches. Da werden die Trommeln geschlagen, die Tamburine rasseln, also das ist doch alles unglaublich fröhlich. Also wobei es gleichzeitig aber auch mit dem Opferblut, also die Kurgara-Priester und aber auch die Priesterinnen, die Schwert und Doppelaxt tragen, sind ja ganz alte Kultsymbole erscheinen.
Es ist ja so, dass diese Tiere, die da geopfert werden, das ist ja dann auch der Festtagsbraten, der dann unter Umständen auch verteilt wird.
Das kann sein, muss aber nicht.
Es gibt zumindest Rituale, wo das so ist, von denen ich gehört habe.
Ja, ja.
Das heißt, es könnte so gewesen sein. Es muss nicht, da werden nur die Texte haben und eben auch die Utensilien, die ausgegraben wurden, können wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was denn jetzt letztendlich wie genau war. Aber bemerkenswert ist es allemal. Es ist ja auch so, in der Ethnologie gibt es diesen Begriff vom Sacred Play. Also Rituale, das ist auch dieses Spielende des Menschen, ein heiliges Spiel, sich
so
zu erfreuen an einem
auch,
heiligen Spiel.
Ja.
Es ist ja, es ist schon, Religion ist schon eine Art, sich zu verbinden. Und wie dieses Verbinden aussieht, wer sich mit wem auf welche Art verbindet, das ist schon sehr aussagekräftig. Wenn das jetzt ein großes Schauspiel ist, mit viel Freude, viel Gesang, viel Musik mit Männern und Frauen und mit auch männlichen und weiblichen Priestern und Göttern und Göttinnen, dann finde ich, ist das schon ganz erfreulich.
Ja, interessant ist ja noch zusätzlich dabei, dass hier schon sehr früh dieses Hirtensymbol bei dem Geliebten der Inanna auftaucht und die Leute von Sumer wie Schafe erscheinen, sodass wir also praktisch schon sehr, sehr früh diese Hirten- und Schafsymbolik bekommen, die dann im Alten Testament und später auch im Neuen noch eine Rolle spielen wird. Also wir sehen auch hier die Vorprägung der Symbolik, die ist ja noch praktisch schon 2.000, 3.000 Jahre vor Christi Geburt da gewesen und eigentlich schon 2000 Jahre bevor das Alte Testament überhaupt ins Leben kam. Also es heißt also auch, dass die Symbole bereits da waren und dann mit neuem Inhalt gefüllt wurden. Und insofern kann man auch sehen, dass das Alte Testament in dem Sinn und das Neue eigentlich auch an dieser Stelle nicht unbedingt originell war. Und auch der Abstieg in die Unterwelt und Auferstehung aus der Unterwelt, 3 Tage in der Unterwelt bleiben, das wird ja auch schon mit der großen Inanna Ishtar verbunden. Und das wäre dann ein Thema für die nächste Göttinnenstunde hier in der Wüstenwelle, denke ich.
Das wird sehr spannend werden. Einmal dieser Abstieg in die Unterwelt ist eine sehr spannende Geschichte. Und was ich eben auch sehr faszinierend finde, ist diese älteren Bezüge, diese älteren Bilder, Geschichten, die, wo man sagen kann, das sind Vorläufer der Geschichten des Alten Testaments. Und da sieht man eben auch, wie das verändert wurde im Alten Testament. Dass dieses Genesis, dass das eben nicht ursprünglich ist, dieser Ursprung, der uns da erzählt wird, sondern dass vor diesem Ursprung noch sehr viele andere, in mehrdeutig andere Ursprünge lagen. Aber wir nähern uns leider schon dem Ende unserer Spezialsendung Bilder machtvoller Weiblichkeit. Ja, ich habe das Gefühl, wir könnten noch mehr haben, aber wir haben jetzt leider nicht mehr so viel Zeit. Wir werden weitermachen. So viel für heute auf der Wüstenwelle auf 96,6 MHz. Internet www.wueste-welle.de. Auf Kabel 97,45 MHz. Kabel Roddenburg 101,15. Und verantwortlich für die Sendung, Moderation und Technik, hatte Elvira Stecher. Und ich bin sehr glücklich über meinen Gast hier.
Danke.
Herzlichen Dank, Vera Zingsum.
Gern geschehen.
Und ich hoffe, dass wir bald wieder eine Sendung zusammen machen.